Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir heute wieder im Namen Jesu zusammenkommen dürfen. Das Thema wurde gesagt, die Namen Gottes. Es wird heute also ein Thema sein. Wir haben einen Grundbibeltext aus dem 2. Mosebuch. Ja, aber dieses ganze Thema, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich doch gemerkt, dass es sehr weitführend ist und doch sehr breit ist, das Spektrum der Namen Gottes. Deswegen habe ich mich auch hauptsächlich heute an unseren Gott und Vater gehalten und dessen Namen und dessen Auswirkungen auch auf uns. Ich habe vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, vielleicht 5 Jahren, als ich in Hohe Grede im Westerwald war, einen Bruder kennengelernt. Ihr kennt ihn auch, Matthias Bramschüfer. Und er hat es da so in einer Predigt erwähnt, die Namen Gottes, und dass es da auch ein Buch gibt von Abraham Meister. Und seitdem habe ich, wo ich die Bibel gelesen habe, mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe einen Zettel genommen und verschiedene Namen Gottes aufgeschrieben und dazu auch die Bibelstelle. Und war erstaunt, welche Vielfalt doch der Name Gottes hat oder welche Vielfalt die Namen Gottes haben. Und deswegen, bevor wir auch heute zu unserem Bibeltext kommen, den ich lesen möchte, lasst mich noch einmal ein paar einführende Gedanken sagen. Warum Namen? Jeder Mensch von uns hat einen Namen. Die Eltern haben ihn herausgesucht und haben da mehr oder weniger lange darüber nachgedacht, was für einen Namen das Kind bekommen soll. Und schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Adam und Eva den Tieren Namen gegeben haben. Hinter dem Namen steckt eine Persönlichkeit. Damals im Alten Bund war das noch deutlicher zu sehen an den Menschen. Gott hat für die Menschen Namen bestimmt oder auch die Menschen haben sich selber Namen für ihre Kinder rausgesucht. Und so war es bezeichnend, dass Jakob, was bedeutet Fersenhalter, auch wirklich dieser Fersenhalter war. Oder auch der Lebensweg eines Menschen beschrieben wird durch den Namen. Zum Beispiel Benjamin, habe ich mal rausgesucht, bedeutet Sohn des Glücks. Wenn wir uns nun Gedanken über den Namen Gottes machen, dann reden wir vom Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auf der Suche nach dem Namen Gottes sehen wir also auch die Dreieinheit unseres Gottes, was wir im Alten wie im Neuen Bund erkennen, und das dürfen wir auch nicht trennen. Wir möchten einmal ein Vers aufschlagen aus Sprüche 30, Vers 4. Hat auch unser Bruder das letzte Mal, Bruder Bramschüfer, das vorletzte Mal schon gelesen. Sprüche 30, Vers 4. Dort heißt es, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete die Enden der Erde auf? Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Ja, wenn das, diese Frage steht ja im Alten Testament, und wenn wir jetzt in diese Zeit zurückfahren könnten und dort jemanden fragen wollten, kennst du den Namen dessen und den Namen seines Sohnes? Dann sehen wir hier doch, dass schon damals dieses Wissen da war, dass dieser Schöpfer auch einen Sohn hat. Und auch hier schon dieser Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Ich hatte gesagt, die Namen beziehen sich auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und eine zweite Bibelstelle aus Jesaja 11, Vers 2, die uns sicher bekannt ist, wo es um den siebenfachen Gottesgeist geht. Dort werden auch die Namen des Geistes Gottes aufgezählt, die ich auch noch nennen möchte, bevor wir zum Thema kommen, Jesaja 11, Vers 2. Dort heißt es, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dieser sogenannte siebenfache Gottesgeist, er kommt auch in der Offenbarung vor, wo er bezeichnet wird mit den 7 Geistern, die vor Gottes Thron sind. Das war nur mal eine Auswahl für die Bezeichnungen des Geistes. Wir wollen aber uns heute hauptsächlich mit den Namen Gottes des Vaters beschäftigen. Durch einen Namen wissen wir nicht nur, oder durch den Namen Gottes wissen wir nicht nur, wie Gott heißt, damit wir ihn anreden, sondern in dem Namen hat Gott uns auch sein Wesen offenbart. Seine Größe, seine Weisheit, seine Stärke, ja, die Größe und die Tiefe Gottes. Und wenn wir diesen Namen kennen und auch die vielfältigen Namen, die Gott uns selbst mitteilt in seinem Wort, dann lernen wir ihn auch immer mehr schätzen. Wir werden staunen über ihn und es wird unser Leben verändern. Bin ich überzeugt davon. Leider fehlt die Zeit, auf die Namen Jesu Christi einzugehen. Vielleicht ist es auch mal da dran, ein extra Thema darauf zu machen, wie auch schon der Herr Jesus im Alten Testament sich zeigt. Ein Grundsatzvers aus dem zweiten Gebot, oder aus dem dritten Gebot besser gesagt, wir kennen das. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Das ist die Präambel über den Namen Gottes, wie wir mit dem Namen Gottes umgehen sollen. Und wir kennen das in unserer Umwelt, wie leichtfertig doch Gott sei Dank gesagt wird, oder auch wie leichtfertig Menschen sich mit dem Namen Gottes verdammen. Und wir sollten davon Abstand halten. Wir sollten, wie es Luther sagt, Gott fürchten und lieben. Jedoch ein ehrliches, von Herzen kommendes Gott sei Dank darf auch unsere Haltung zu dem Geber aller Gaben zum Ausdruck bringen. Ich habe die Predigt in drei Punkte jetzt geteilt. Erstens, Gott stellt sich vor. Zweitens, der Name Gottes. Und drittens, weitere Namen Gottes. Dazu wollen wir uns die Bibel aufschlagen, und zwar im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6 und 13 bis 15. Bitte erstaunt jetzt nicht. Ich werde dort, wo in eurer Bibel vielleicht Herr steht oder Gott, werde ich hier die hebräischen Worte lesen, damit gleich deutlich wird, welche Vielfalt bzw. welcher Name hier angesprochen wird. Ich lese Gottes Wort. Mose aber hütete die Schafe Jethros seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe in die Wüste hinaus und kam an den Berg Elohim, den Horeb. Da erschien ihm der Engel Jahwes in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber Jahwe sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief Elohim mitten aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin Elohim deines Vaters, Elohim Abrahams, Elohim Isaaks und Elohim Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Elohim zu schauen. Und Mose sprach zu Elohim, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme, Vers 13, und zu ihnen sage, Elohim, eure Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Elohim sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Elohim zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, Jahwe, Elohim eurer Väter, Elohim Abrahams, Elohim Isaaks und Elohim Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ja, das ist mein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Soweit Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt empfunden habt, als ihr diese anderen Begriffe gehört habt. Wir kennen das, dass Gott und Herr in der Bibel steht, aber was das zu bedeuten hat, wollen wir jetzt mal herausfinden. Was war geschehen vor diesem Bibeltext? Das Volk Israel hat sich in ägyptischer Sklaverei befunden. Mose, er wurde bewahrt durch Gottes starke Hand vor dem Kindermord des Pharao. Und dieser Mose sah, als er groß geworden war, die Ungerechtigkeit der Ägypter an Israel. Wir wissen zwar, dass auch Israel nicht unschuldig war, weil sie dort fremde Götter angebetet haben in Ägypten, aber doch hat Gott einen Plan gehabt mit seinem Volk und er sah es vor, dieses Volk zu befreien und seine Verheißungen zu erfüllen und es in das Land Kanaan zu bringen. Und nun wendet er sich diesem Mose zu, als er sich im Ausland, könnte man sagen, befunden hat und gibt ihm einen Auftrag. Ja, Mose war auch wütend geworden über die Ungerechtigkeit der Ägypter und hat sogar einen Ägypter erschlagen und musste dann auch fliehen. Doch hier in der Wüste beruft ihn Gott und gibt ihm den Auftrag. Am Anfang des Textes sehen wir, dass Mose am Berg Gottes die Schafe hütete. Am Berg Gottes, der Horeb oder auch Sinai genannt wird. Also sehen wir auch, wie weit er von Ägypten entfernt war. Und dann lesen wir auch, dass der Engel des Herrn ihm hier erschien. Und ja, diese verschiedenen Begriffe, die wir auch hier wieder finden, der Engel Jahwes, wie es eigentlich heißt, ist ja im Alten Testament der Herr Jesus. Doch wir wollen uns auf den Namen Gottes beziehen und da lesen wir in Vers 13, dass Mose nach dem Namen dieses Gottes fragt. Und fragen ist immer gut, das lernen schon unsere Kinder. Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt es mal in der Sesamstraße. Und das ist auch richtig so. Fragen kostet nichts, meistens nur Mut. Und Gott gibt ihnen die Antwort, ich bin, der ich bin. Andere Übersetzungen, ich werde sein, der ich sein werde. Das erinnert uns vielleicht an die Aussage in Hebräer 13, Vers 8, wo es heißt, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Dieses Ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde, was die Zeit ausblendet, bedeutet so viel wie der Gott, der immer da ist. Der Gott, der war, der jetzt da ist und der immer sein wird. Und wenn wir auch das Wort nochmal uns in Erinnerung rufen, was wir in der Einleitung gehört haben, dass Gott uns erforscht und kennt und mit allen unseren Wegen vertraut ist, dann zeigt es diesen Gottesnamen, der Gott, der immer da ist, dem keiner entfliehen kann in dieser Zeit. Oder dieses Wort aus Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der Name Gottes ist also Programm. Auch wenn wir Gott nicht sehen oder nicht wahrnehmen, wenn wir ihn nicht spüren, Gott ist immer da. Und deswegen ist es auch schon das Erste, was wir uns für uns merken können. Wir können mit diesem Gott rechnen, alle Tage unseres Lebens, denn er ist nicht einfach mal weg, dass wir ihn nicht erreichen könnten. Das sprengt natürlich unser Fassungsvermögen, doch wir, die wir als Gemeinde hier zusammenkommen, wir haben dieses Geschenk erhalten, dass wir glauben dürfen. Dass wir im Glauben auch diese Wunder, das, was unseren Verstand übersteigt, erfassen und uns darüber freuen können, wie groß dieser Gott ist. Welch ein Geschenk. Der Name Gottes. Wir haben hier gelesen, ich bin, der ich bin, soll er sagen. Doch in Vers 15 spricht Gott noch weiter und dort gibt es den Eigennamen Gottes. Dort heißt es, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Und hier steht der Herr Yahweh. Und das ist dieser Gottesname Yahweh. Und der ist in der ganzen Bibel aktuell. In unseren Übersetzungen sicherlich nicht zu finden. Doch es ist der Name Gottes. Und warum das so ist, das werden wir jetzt gleich versuchen rauszufinden. Warum dieser Name in unseren Bibelübersetzungen nicht drin steht. Oder warum wir ihn nicht auf Anhieb sehen. Als ich vorhin den Text vorgelesen habe mit den hebräischen Wörtern, da sehen wir, dass an manchen Stellen das Wort Gott mit Elohim übersetzt wird. Und das ist eine Bezeichnung für Gott, die sich in der Mehrzahl befindet. Und das kann Gott oder auch Götter bedeuten. Es ist also auch ein allgemeiner Begriff, der auch auf andere Gottheiten, sogenannte Gottheiten, angewandt wird. Er kommt über 2500 Mal in der Bibel vor und das erste Mal im ersten Vers der Bibel. Gott also der, der über allem steht, Gott der Schöpfer, der alles gemacht hat, dieser wird hier mit Elohim bezeichnet. Und weil ich gesagt habe, dass es auch ein allgemeiner Begriff ist, steht in der Bibel oftmals eine nähere Bezeichnung. Zum Beispiel der Gott Abrahams. Also es ist nicht der Gott der Hethiter, sondern es ist der Gott Abrahams. Und damit sehen wir auch eindeutig, dass der Gott Abrahams gemeint ist. Und dieser Gott Abrahams hat einen Eigennamen, wie wir gesehen haben. Mir sagte mal jemand, dass die Menschen damals alles, was sie nicht verstanden, für alles, was sie nicht verstanden damals, einfach Gott verantwortlich machten. Wer hat die Welt geschaffen? Wir wissen es nicht, es war Gott. Wer hat hier dieses Unglück bewirkt? Wir wissen es nicht, Gott. Wir allerdings als Christen, als Bibelleser, wir wissen, dass es auch Gott war, aber dass dieser Gott einen Namen hat, dass dieser Gott eine Persönlichkeit ist. Der Gott der Heiligen Schrift, es ist nicht ein Gott, der unnahbar ist, der unbekannt ist, sondern dieser Gott ist ein Gott, der sich vorstellt uns Menschen, ein Gott, der mit uns Gemeinschaft haben will, ein Gott, der über Raum und Zeit herrscht, aber trotzdem mit den Menschen Kontakt haben möchte. Und am meisten sehen wir diese Nähe Gottes zu uns, dass er seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, den Herrn Jesus Christus. Und so ist auch Gott erlebbar in unserem Leben. Durch den Herrn Jesus, durch seinen Geist dürfen wir Kontakt mit diesem Schöpfer haben. Und wir sind dankbar, dass wir unseren Weg nicht allein gehen, sondern dass wir Frieden mit diesem Schöpfer gefunden haben. Das war das Wort Elohim. Jetzt möchten wir zu diesem Gottesname kommen. Yahweh habe ich ihn ausgesprochen. Im alten Hebräischen, wo es keine Vokale gab, stehen dort die Buchstaben J-H-W-H, das sogenannte Tetragramm. Ist uns sicherlich allen schon mal vom Hörensagen bekannt. J-H-W-H, wie komme ich jetzt dazu, Yahweh hier zu sagen? Dazu möchte ich ein Zitat bringen aus dem Bibellexikon vom Brockhaus Verlag. Yahweh, der infolge ängstlicher Befolgung des dritten Gebotes von den Juden zwar mit dem konsonantischen Schriftzeichen J-H-W-H geschrieben, aber so gelesen und ausgesprochen wurde, als ob das Wort Adonai, also Herr, dastände. Demzufolge übertrug schon die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, und mit ihr die meisten Bibelübersetzungen diese Lesung Herr, im griechischen Kyrios. Auch auf die Schreibung, sodass wir etwa bei Martin Luther statt Yahweh zur Unterscheidung vom gewöhnlichen nur mit Großbuchstaben geschriebene Herr finden. Und das ist uns sicherlich bekannt, wenn wir in unsere Bibel reinschauen, da steht mit Großbuchstaben der Name Herr geschrieben im Alten Testament. Ne? Und im Grundtext steht aber dort der Name J-H-W-H. Und ich hatte es ja angedeutet, das dritte Gebot, ne, dass wir ja keinen Fehler machen, waren ja die Juden wirklich, also das war auch, finde ich, eine sehr ehrliche Haltung. Sie wollten Gott nicht verletzen, sie wollten seine Gebote nicht übertreten und haben das ernst genommen. Doch wir wissen auch zur Zeit Jesu, dass diese Ernsthaftigkeit dazu neigte, in die Gesetzlichkeit zu verfallen, sodass sie den Rahmen Gottes noch enger machten und so auch die Freiheit der Kinder Gottes beschnitten. Doch wenn Jesus Christus uns den Rahmen steckt für unser Leben, dann kann und darf dieser ausreichen und muss nicht erweitert bzw. noch enger gemacht werden. Das ist auch eine Herausforderung für uns heute. Nun habe ich, als ich mit Bibellesen angefangen habe, in der Alten Elberfelder, war meine erste Bibel, glaube ich, die ich gelesen habe, da steht noch der Name Jehova drin. Und wir kennen auch eine große Sekte, die sich mit diesem Name betitelt. Und dazu schreibt auch das Bibellexikon, dass wohl auch durch eine falsche Übersetzung oder durch die Unwissenheit auch mittelalterlicher Übersetzer dieses A und E vertauscht wurde und dadurch auch dieser Name Jehova zustande gekommen ist. Aber wenn Gott uns in seinem Wort seinen Namen offenbart, sehe ich es so, dass wir ihn auch gebrauchen dürfen. Denn Gott sagt nicht, gebraucht meinen Namen nicht, sondern nur, dass wir ihn nicht missbrauchen sollen. Deswegen finde ich es auch gut, oder ich mache es persönlich so, wo dort dieses große Herr steht in der Bibel, in meiner stillen Zeit, lese ich dieses Yahweh. Und da wird auch einiges manchmal besser verständlich. Lasst mich da mal ein Beispiel bringen aus Psalm 110, Vers 1. Dieser Vers, der auch im Neuen Testament oft zitiert wird, der Herr Jesus und in den Evangelien wird er am meisten verwendet. Der Psalm 110, Vers 1, wo es heißt, ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und wenn wir jetzt hier diesen Gottesnamen lesen, dann heißt es, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Und da wird wieder deutlich, dass Jahwe, also der Gott, zu dem Herrn von David spricht. Und auch dort sehen wir schon wieder die Verbindung zwischen Vater und Sohn. In anderen Übersetzungen, wo nicht alles groß geschrieben wird, das kommt uns vielleicht auch bekannt vor, werden nur die ersten zwei Buchstaben von Herr groß geschrieben. Zum Beispiel in der Menge-Übersetzung. Wir hatten das Wort Elohim, wir hatten das Wort Yahweh und jetzt eine weitere Bezeichnung, wie Gott genannt wird im Alten Testament. Und zwar gibt es das hebräische Wort El, was so viel bedeutet wie der Starke und der Mächtige. Das kommt 246 Mal in der Bibel vor, also mit Abstand weniger. Ne? Wir hatten gesehen, das Wort Yahweh kommt über 2500 Mal in der Bibel vor und El 246 Mal, also da sehen wir schon den Unterschied, welche Bedeutung dieses Wort hat, aber es kommt vor allen Dingen in den ersten Kapiteln der Bibel vor. Das erste Mal in 1. Mose 14. Ja, ein weiteres Wort, Eloah, das ist die Einzahl von Elohim. Dann gibt es noch das Wort Ela, was auch Gott und Götter bedeuten kann. Das kommt 95 Mal vor. Und auch Eloah, ohne das H. Diese beiden Ela und Eloah, vor allen Dingen im Danielbuch, was sicherlich auch eine Bedeutung hat. Und dann hatten wir auch schon das Wort Adonai genannt, was jetzt von den Juden damals so gelesen wurde, was übersetzt Herr heißt, dass jemand einen Herr hat. Und nur mal kurz, was auch noch im Neuen Testament steht für Gott. Dort kennen wir das Wort Theos, was über 1300 Mal vorkommt. Theos für Gott oder Götter. Oder auch das Wort Kyrios für Herr oder Herrin, was aber auch allgemein verwendet wird. Doch im Zusammenhang sehen wir, dass es natürlich auf den Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde angewandt wird. Diese Begriffe, diese Hauptbegriffe Elohim und Jahwe, die in der Bibel vorkommen, die entdecken wir beim Lesen der Schrift immer wieder. Und auch bekannte Worte, die damit zusammenhängen, enthalten den Namen Gottes. Das wohl bekannteste Wort, was den Namen Gottes enthält, ist das Wort, was nur in Psalmen und in der Offenbarung vorkommt, das Wort Halleluja, was übersetzt bedeutet, preiset Jahwe, also dieses J-A-H, dieses Ja für den Namen Gottes. Preiset Jahwe. Und deswegen, ich hatte es auch schon mal vor Jahren in einer Predigt gesagt, darf dieses Wort Halleluja auch nur von Gläubigen beziehungsweise für den Herrn verwendet werden, für den Herrn, den Schöpfer Himmels und der Erde, und nicht in irgendwelchen weltlichen Liedern pervertiert werden, wie wir es leider auch finden. Oder ein anderes bekanntes Wort, wir denken an eine Geschichte aus dem 1. Mosebuch, ist Bet-El. Da haben wir wieder das Wort El hinten dran, Bet-El, was so viel heißt wie das Haus Gottes. Und wenn ihr weiter in der Bibel lest, werdet ihr sicherlich auch weiter noch Wörter und Begriffe finden, in denen der Name Gottes vorkommt. Ja, das war jetzt dieser Punkt, wo wir gesehen haben, welche Bezeichnungen der Name Gottes hat oder welche Bezeichnungen alle dieses Wort Gott ausdrücken. Und dieser Name Gottes ist einfach fest für uns. Wir können ihn nicht verändern, wir können ihn nicht anpassen auf unsere Zeit. Wir haben gesehen, dieser Gottesname und dahinter ja dieser Gott, diese Persönlichkeit, er ist immer da, er ist unveränderlich und das ist gut für uns, dass er unveränderlich ist. Ne? Denn wenn Gott sich so anpassen würde, wie sich unsere Welt immer verändert, dann wäre das ein unzuverlässiger Gott. Ja, mit wem könnten wir dann noch rechnen in unserem Leben, wenn dieser Gott sich auch so verändert? Und jetzt möchte ich mal noch ein paar Namen Gottes bringen, nur eine kleine Auswahl, von Namen Gottes, wie sie weiter in der Bibel vorkommen. Und in diesen weiteren Titeln und Bezeichnungen unseres großen Gottes erkennen wir auch die Vielfalt, die Größe und die Einzigartigkeit dieses Gottes, ja, unseres Gottes. Und wer ihm gehört, darf sagen, das ist mein Gott. Und er darf diese Eigenschaften für sich in Anspruch nehmen. Und er darf sich freuen und er darf immer wieder auch von diesen Eigenschaften Gottes diese in Anspruch nehmen für sein Leben. Der bekannteste oder am meist vorkommendste weitere Name Gottes ist der Herr Zebaoth. Wird es übersetzt bei Luther oder in Schlachter, Herr der Herrscharen. Yahweh der Herrscharen, Yahweh Zebaoth. Es ist also der Herr, der Gott, hinter dem Herrscharen stehen. Und ich denke, vorrangig sind da gemeint die Herrscharen von Wesen, von Engeln, die ihm dienen. Wir lesen Zahlen in der Offenbarung von einer Unzahl von Wesen, die ihm dienen, die ihm zur Hilfe kommen. Oder wir sehen die Aussage des Herrn Jesus, der Legionen von Engeln hätte herzurufen können. Wenn wir in unsere heutige Weltgeschichte schauen, wie groß ist das Heer eines Volkes, die Heeresmacht? Es können schon eine Menge sein. Und gerade in den großen Kriegen, wie viele Menschen haben damals gekämpft? Doch dieser Gott hat noch mehr hinter sich. Er ist unbesiegbar. Oder denken wir auch gerade, ich glaube, es war Elisa, der um sich diese Engelscharen sah und so ermutigt wurde auch, für Gott da zu sein und für Gott seinen Weg zu gehen. 206 Mal kommt dieses Yahweh der Herrscharen vor in der Bibel oder auch Herr Zebaoth. 206 Mal und das sind 89%, also der allergrößte Teil in den Büchern Jeremia, Jesaja, Saraja, Maleachi und Haggai. Ein weiterer bekannter Begriff ist die Bezeichnung der Gott Israels, Elohim Yisrael. Zum Beispiel in 1. Mose 33, Vers 20, dort bekennt sich Gott zu seinem Volk. Dort bekennt sich Gott zu seinem auserwählten Volk, früher Jakob, später Israel, an das er sich gebunden hat. Diesem Volk, dem er seine Verheißungen gegeben hat und dem er treu war und auch immer treu sein wird. Oder auch der Heilige Israels, Kadosh Israel, lesen wir. Dieser heilige Gott hat also eine Verbindung zu dem Volk Israel aufgenommen. Dieser heilige, gerechte Gott, dieser Gott, der von seiner Wesensart uns eigentlich entgegensteht, weil wir, die Menschen, durch und durch sündig sind, dieser Heilige hat sich mit diesem Menschen verbunden. Und das war möglich durch die Opfer. Durch das Blutvergießen hat dieser heilige Gott sich mit den Menschen verbunden. Und wir wissen auch, dass das für uns gilt, dass dieser Heilige durch das Blutvergießen seines Sohnes auch uns zugewandt hat und dass auch wir in dieser Beziehung zu ihm stehen können, dass auch wir an den Segnungen Israels teilhaben dürfen. Ja, wir wissen sicher, dass uns nicht alles gilt, was für Israel verheißen ist, aber wir sind mit eingepfropft in den Ölbaum, sagt uns die Schrift, wir haben Anteil an der Fettigkeit Israels. Deswegen haben wir auch als Gemeinde so viel Segen von unserem Herrn empfangen. Und wenn wir lesen, der Heilige Israels, dann bringt uns das auch immer wieder in die Überlegung, wie gehen wir mit diesem Gott um, der Heilige. Eine weitere Bezeichnung, der Gott des Himmels. In manchen noch hinzugefügt, Gott des Himmels und der Erde. Es ist also der Schöpfer Himmels und der Erde, mit dem wir zu tun haben. Zum Beispiel in 1. Mose 24 oder auch in Esra 6, Vers 9, Nehemia 1, Vers 4. Dort wird dieser Titel genannt, Gott des Himmels. Es ist also auch ein Gott, der alles geschaffen hat, der alles in der Hand hält. Vor kurzem, ich war bei einer Hochzeit, habe ich dafür gebeten, dass doch dieser Gott, der ja auch Wind und Wellen in seiner Hand hat, wenn er will, dort gutes Wetter schenkt. Ja, und so können wir auch diesen Namen, Gott des Himmels, für uns anwenden, dass dieser Gott, unser Gott, auch in seiner Eigenschaft für uns erlebbar wird. dass er für uns erfahrbar wird und dass er mitten in unserem Leben dabei ist. Ein weiterer Name, Gott der Götter und Herr der Herren. Zum Beispiel in 5. Mose 10, Vers 17 lesen wir das. Gott der Götter oder Herr der Herren. Das will uns sagen, dass wenn Menschen irgendetwas bauen und es als Gott verehren, beziehungsweise wenn Menschen sich hier auf dieser Erde als Herren aufspielen oder auch berechtigt Herren sind, werden sie niemals über Gott stehen. Und die, die sich anmaßen, über diesen Gott zu stehen, die werden zu Fall kommen. Und da gibt es genügend Beispiele in der Heiligen Schrift. Wir denken an den Turmbau zu Babel. Wir denken an den Hochmut Satans, auch in Jesaja 14 bzw. Hesekiel 28, den Gott niedergeworfen hat. Diesen Gott kann keiner erreichen und wir müssen ihn auch nicht erreichen, dass wir größer sind als er. Doch manchmal sind wir doch so, ich rede jetzt von mir, dass man schon gerne alles selber in den Händen hätte, dass man schon alle die Geschichte selber lenken würden, wenn es um organisatorische Dinge geht, wenn es um Situationen in unserem Leben geht, die wir vielleicht nicht aushalten oder nicht durchleben möchten, dann wären wir manchmal selber Gott. Doch diesen Gott kann niemand übersteigen. Und noch eine andere Bezeichnung, den allein weisen Gott. Das lesen wir in Judas 25, den allein weisen Gott. Und das macht uns doch auch wieder getrost, dass wir nicht die Weisheit irgendwie aus unseren Fingern saugen müssen, dass wir auf Menschen vertrauen, sondern dass wir diesen weisen Gott auch um Hilfe in unserem Leben bitten. Dass dieser Gott auch für uns tagtäglich Rat weiß, wie es weitergeht, was wir tun sollen, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Ich könnte jetzt noch lange fortfahren mit Begriffen, mit Namen, die uns in der Bibel genannt werden. König, Richter, Arzt, Quelle, Fels, Helfer, Hirte. Es gibt unzählige und ich möchte euch dazu motivieren, dass ihr, wenn ihr die Bibel lest, gerade auch das Alte Testament, dann wird es vielleicht gar nicht so langweilig für euch, wenn ihr mal darauf Acht gebt, auch wie sich Gott durch seinen Namen offenbart. Das Neue Testament kennt den alttestamentlichen Gottesnamen nicht, Yahweh. Im Neuen Testament lesen wir von Jesus Christus, den Sohn Gottes, und durch ihn sehen wir, wie auch unser großer Gott und Vater Yahweh ist, wie er zu uns steht. Von dort besonders wissen wir, dass dieser Yahweh sich zu uns geneigt hat, dass wir Vater zu ihm sagen dürfen, zum Beispiel im Römerbrief. Wir wollen das mal aufschlagen. Römer 1, Vers 7. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gott, unserem Vater, heißt es hier. Und das ist Programm auch im Leben der Gemeinde. Gott ist der Vater. Gott ist der, der Acht hat. Wie schön ist es auch, einen Vater zu haben, natürlich im Leben, im normalen Leben, aber auch diesen Vater im Himmel zu haben, der auf uns Acht hat, der guckt, dass wir auch auf dem Wege bleiben, der uns hilft, der uns zurechtweist, der uns erzieht. Das ist doch tröstlich, dass wir diesen Gott, diesen Yahweh, als unseren Vater haben dürfen. Dann in Johannes 17, dem hohepriesterlichen Gebet, dort sehen wir auch zwei Bezeichnungen, die für uns gelten, und zwar in Johannes 17, Vers 11. Dort ist von dem Begriff Heiliger Vater die Rede. Und dieser Begriff ist auch nur für den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus zulässig. Alles andere wäre dann auch schon wieder eine Anmaßung. Oder auch in Vers 25 in Johannes 17, gerechter Vater. Das sind die Begriffe, die die Vaterschaft bzw. unsere Sohnesstellung deutlich machen. Und noch eine aus Römer 8, Vers 15, für alle, die von Neuem geboren sind, die zur Gemeinde gehören, die bei der Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen haben, gilt dieser Vers, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also kein Gott, der unnahbar ist, vor dem wir Angst haben müssen, sondern ein Gott, mit dem wir uns beschäftigen können, mit dem wir in Beziehung leben können. Und durch diese Vielfalt dieses Gottes, unseres Vaters und damit auch seine Eigenschaften dürfen wir in unserem Leben rechnen. Wir dürfen, wenn es uns vielleicht mal nicht gut geht, daran erinnern, welchen Namen hat dieser Gott? Und dahinter auch, welche Eigenschaften hat dieser Gott? Wie bleiben wir in Beziehung zu diesem großen Gott? Ein Merkvers bzw. ein Kinderlied, das geht mir bis heute noch nach, hat sich eingeprägt und ist auch für mich so ein Lebensmodell geworden. Lest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Ja, und da bin ich auch den Kinderhelfern dankbar, dass wir damals schon immer diese Bibelverse und diese Hilfe mit auf den Weg bekommen haben, wirklich dran zu bleiben an diesem Herrn, in Beziehung zu bleiben, wirklich täglich die Bibel zu lesen und zu beten. Es gibt auch Tage, da habe ich keine Lust, Bibel zu lesen. Und da verschiebe ich es. Und es gibt auch Tage, da lese ich keine Bibel. Das muss ich sagen. Ist zwar selten, aber es gibt es auch. Und dann immer wieder doch diese Verbindung, dieses Wort Gottes, dieses Reden, dieses Jahwe Gottes in mein Leben und diese Bereicherung, diese Ausrichtung meines Weges. Wir merken, wenn wir die Größe Gottes zulassen in unserem Leben, werden wir auch eine größere Vielfalt und den Reichtum für unser Leben entdecken und daraus auch Gewinn schöpfen. In Joel 3, Vers 5a, dieser bekannte Vers, der auch im Neuen Testament zitiert wird, dort heißt es, und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Und das gilt heute auch noch. Wenn du ihm noch nicht gehörst, rufe ihn an, diesen Jahwe-Gott. Durch Jesus Christus ist es möglich. Er hat uns gezeigt, wer dieser Herr ist, wer dieser Vater ist. Und durch ihn wirst du gerettet werden. Aber das gilt auch für uns, die wir schon gläubig sind. Wir dürfen auch, wenn wir diesen Namen Jahwes anrufen, und ich meine das ganz praktisch, dass wir in unserem Gebet auch zu unserem Vater Jahwe sagen dürfen, weil das ist sein Name, den er uns offenbart hat, dass wir dadurch immer wieder Hilfe in unserem Leben erfahren, nicht nur in der Not, sondern auch in den guten Tagen diesen Namen Jahwes anrufen. Und wenn wir mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, wenn wir schon Erfahrungen mit ihm gemacht haben, dieser Gott, dann sehen wir, dass es nichts Besseres gibt, als diesen Gott weiter nachzufolgen, ihm die Treue zu halten. Er steht zu seinem Namen, er steht zu seinem Wort. Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich dem nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab? Liebe Geschwister, das wünsche ich uns, dass der Name Gottes in unserem Leben Raum gewinnt, dass der Name Gottes auch für uns seine Wirkung entfaltet, dass er auch uns zum Segen und zum Reichtum wird und dass wir wissen, dass wir gerettet sind, wenn wir den Namen Gottes anrufen. Wir haben gesehen, wie Gott sich dem Mose vorgestellt hat. Wir haben gesehen, dass sein Name Jahwe ist, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Wir haben gesehen, wie Gott den Eigennamen Jahwe, wie dieser auch oft in der Schrift vorkommt und die ganze Bibel durchzieht. Wir haben auch über 6000 Mal, wir haben auch die Eigenschaftsnamen Gottes betrachtet, wie er uns immer wieder nahe kommt, zum Beispiel Hirte, Helfer, Arzt, Fels. Und wir haben gesehen, was das für Auswirkungen auch auf unser Leben haben kann. Lassen wir es zu, dass dieser Gott in unserem Leben Raum gewinnt.